Ich bin, seit ich aus der Bibelschule gekommen bin, eigentlich immer ein Verfechter gewesen davon, dass der den Lobpreis macht oder den Gottesdienstleitung macht, ganz egal ist, was er für Thema hat. Hauptsache, er predigt die Bibel. Aber heute habe ich es erfahren, wie gut es tut, wenn man gemeinsame Sache macht. Danke, Joas. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam heute wieder eine Predigt machen werden. Ich war schon einmal dran und dann hat sich es alles wieder verschoben und dann war Verabschiedung von unserem Projekt hier in der Gemeinde und ich bin dann zurückgetreten und habe den Raum gelassen. Aber heute bin ich wieder da und Gott hat mir heute einen Text aufs Herz gelegt, den ich gemeinsam mit euch durchgehen möchte von den Worten des Paulus an seinem geliebten Mitstreiter Timotheus aus 2. Timotheus, Kapitel 1, 7 bis 10, wie Joas uns auch schon gelesen hat. Aber ich möchte einmal eine andere Übersetzung, es einfach nochmal lesen, um uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme ich mich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich in sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet hat, berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und nach seiner Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt gegeben wurde. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat und Leben und Unvergängliches ans Licht gebracht und uns so das Evangelium gegeben. Nach meiner Beerdigungsbotschaft auf der Beerdigung von Reinhard Schulze kamen verschiedene Kommentare auf mich zu. Er kann es einfach nicht lassen, Menschen zur Umkehr, zur Wiedergeburt, zum Neuanfang mit Gott einzuladen. So ganz gewiefte, ganz selbstschlaue Leute fragen dann vielleicht, müssen wir überhaupt gerettet werden? Muss Gott uns retten? Gerettet werden müssen ja doch, weiß ich was, Schiffbrüchige oder Hungernde oder Leute, die verschüttet sind nach einem Erdbeben oder Banken oder große Firmen, die insolvent gehen. Oder vielleicht Länder, die in eine Miese geraten sind wegen Miesewirtschaft. Aber wir Menschen? Auch dann noch von Gott? Wovon soll er uns retten und wozu? Vers 9 und 10 kennen wir ein bisschen so unter das erste Glaubensbekenntnis der ersten Christen stellen, der uns gerettet und berufen hat mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach dem Vorsatz und der Gnade, die uns Jesus Christus vor der Zeit der Welt gegeben wird. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat und Leben und unvergängliches Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Zum Verständnis für uns möchte ich diese beiden Lager einmal hier versuchen, kurz aufzuzeichnen. Die linke Seite, so wie wir in Matthäus 25 haben, die linke Seite, der Mensch, so wie er in diese Welt hineingeboren wird. In dem Bilderrahmen, in dem Bilderrahmenverständnis der Deutschen, also da passt mir nicht in meinem Bild vom lieben Gott, von dat oder von dat, das ist so ein bisschen die Aussageform. Wir werden geboren und sterben irgendwann. Und dazwischen haben wir einen Kampf zu bestehen für ein erfülltes Leben, für ein Leben, das ich genießen soll und muss. Ein Kampf gegen die Gefahren und die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Aber in diesem Kampf sind wir auf uns alleine gestellt. Als Hilfe haben wir nur das, was diese Welt uns bietet. Also die Menschen, wir uns selber, die Menschen, die uns umgeben, die materiellen Güter und meine Willenskraft. Doch es steht von Anfang an fest, dass der Kampf dass wir diesen Kampf verlieren. Unsere stärksten Gegner, der Tod und der Teufel, die dort Macht haben, wo Gott überhaupt gar nicht existiert für sie, die sind für uns irgendwann zu schwer. Dann das rechte Lager. Auf der anderen Seite steht das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Dieses Leben besteht darin, dass Gott sich im Laufe des heranwachsenden Lebens mit uns verbindet. Ob es jetzt unspektakulär ist, wo wir einfach so in diesem christlichen Glauben hineinwachsen, schon als Kind in die Kirche geschoben werden und einfach Christen werden, wobei wir es fast selber nicht bemerken, oder vielleicht so ganz spektakulär und radikal, wie es in meinem Leben passiert ist und wie es Millionen Menschen auf dieser Erde geht, die einfach Hals über Kopf durch irgendeinen Unfall, durch irgendeinen Blödsinn, durch irgendeine Sache, durch irgendeine Erkenntnis irgendwann im Leben so weit kommen, dass sie abends nach Hause kommen und die Welt zusammengebrochen ist und sie Gott ihr Leben übergeben und neu anfangen und genau wissen, hier fing Gott mit mir ein neues Leben an. Und Gott durfte alles neu machen. Wir sind danach nicht mehr auf uns alleine gestellt und auf das, was diese Welt zu bieten hat, sondern wenn es um ein erfülltes Leben geht, um Sicherheit, um Geborgenheit, um Trost oder um Hoffnung, dann steht uns das zur Verfügung, was Gott uns schenkt. Wir sind nie allein in dieser Welt, sondern Gott ist bei uns von Anfang bis ans Ende. Doch in diese Beziehung mit Gott können wir Menschen nicht aus eigener Kraft gelangen. Nicht durch moralische gute Taten. Nicht, weil wir so coole Socken sind. Nicht durch irgendwie religiöse Tricks. Sondern die Errettung. Die Befreiung aus der Gefangenschaft hat Gott selbst in Jesus Christus geschaffen. Jesus Christus ist für jeden Menschen, also hat Gott die Welt geliebt, bitteschön, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben finden. Das ist ein Geschenk Gottes. Und das nennt die Bibel Gnade, sie nennt es Barmherzigkeit, sie nennt es Rettung durch Jesus Christus. Und von diesem Angebot ist keiner von uns ausgeschlossen. Egal, wie mein Leben gelaufen ist, egal, was ich in meinem Leben angestellt, egal, wie fromm ich gewesen bin, egal, wie süß und wie niedlich und wie nett ich bin, von diesem Angebot ist keiner ausgeschlossen. In der Verkündigung des Evangeliums wird das den Menschen angeboten und die Hörer haben hier die Möglichkeit zu sagen, nein, brauche ich nicht. Oder Herr, ich bin bereit. Darum ist es Paulus ganz wichtig, dem Timotheus, und ich würde es einmal so weit ziehen wollen, uns heute es noch einmal ganz warm ans Herz zu legen. Behalte diese Botschaft, deinen Glauben, nicht verschämt irgendwie ängstlich für dich alleine, sondern bekenne dich offen dazu. Ja, diese Worte gelten auch für uns heute genauso wie damals den armen jungen Timotheus. Wenn es ums Bekennen geht, kommen oft so schnell Einwände in unserem Leben. Man muss vorsichtig sein, darf niemand etwas überstülpen, niemand erschrecken damit, niemand zurückschrecken. Ein Vertreter der Haltsarmee sagt es einmal so, das Evangelium, wir sollen den Menschen nicht das Wort Gottes um die Ohren schlagen, auf irgendeine Art und Weise gewinnt er dann. Das ist nicht die Art. Natürlich wurden in der Geschichte der Menschheit, natürlich wurden in den 2000 Jahren in der Wortverkündigung, in der Evangelium weitersagen, der persönlichen Evangelisation immer wieder große Fehler gemacht. Sicher gab es Fehler. Aber wenn wir alles aufgeben würden, wo schon einmal ein Fehler gemacht wurde, dann dürfte es keine Politik geben. Dann dürfte es keine Wirtschaft geben, keine Banken, keine Gerichte, keine Ehe, keine Familie, eigentlich überhaupt nichts auf dieser Erde. Wenn wir immer wollten alles hinschmeißen, wenn da eben Fehler gemacht wurden. Wir sollen nicht aufgeben, sondern wir sollen es besser machen. Wir sollen unsere Fantasie, unser Verstand einsetzen. Dazu haben wir es von Gott bekommen. Andere sagen, ich weiß nicht, was die anderen dann über mich denken. Ein 40-Jähriger, der plötzlich mit einmal im Gottesdienst erscheint und sich für den Glauben interessiert, wurde gefragt im Nachhinein, hast du Probleme? Hast du Probleme? Geht es dir nicht gut? Viele denken, sich mit dem Glauben zu beschäftigen, sei ein Zeichen der persönlichen Schwäche. Nur wenn es erst Memmen sind, dann lassen sie sich auf den Glauben ein. Wenn man ein richtiger Mann sein will, dann läuft man, wenn man einen Feierabend hat, mit 2 Flaschen Bier zwischen den Fingern über den Hof, mit einer Zigarette in die Schnute und schlägt große Sprüche auf dem Hof. Das sind die Männer von heute, Jungen. Wieder andere sind ängstlich und sagen, mir fehlen immer die Argumente. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Wisst ihr, Paulus, als er diese Worte an Timotheus schrieb, saß er für sich, für sein Bekenntnis an Jesus Christus im Gefängnis. Er wurde geschlagen, gesteinigt und ins Gefängnis geworfen. Für viele Christen in der Welt hat es schwerwiegende Folgen, wenn sie den Glauben bekennen. Wenn sie ganz klar sagen, ich bin Christ. Ihnen wird mit Gefängnis gedroht, sie werden umgebracht. Aber bei uns hier in Deutschland? Was kann uns schon passieren? Ein paar falsche Freunde vielleicht verlieren. Ein schiefes Lächeln vielleicht von nebenan. Oder einen Spott einfangen, aber mehr kann uns nicht passieren. Es sind so harmlose Dinge. Paulus gibt hier im ersten Vers in unserem Text die Antwort. Er sagt, denn Gott hat uns einen Geist der Furcht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Als Christen haben wir den Geist Gottes in uns. Und dieser Geist ist kein Geist der Angst, sondern der Kraft, sodass wir die Angst vor den Menschen irgendwie überwinden können. Es ist ein Geist der Liebe, Es geht nicht darum, dass ich denen beweisen will, dass ich recht habe. Es geht nicht darum, dass ich mich wichtig tun möchte. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie mehr weiß wie die anderen, dass ich irgendwie den Frommen spielen will. Nein, es geht um Liebe im Herzen. Ich möchte, dass diese Leute doch auch diese Freiheit erkennen und diese Beziehung zu Gott erleben dürfen. Bekennen ist doch eigentlich nichts Komisches, sondern etwas ganz Natürliches. Bei meiner Montageschulung, die ich so oft schon mitmachen musste, oder auch bei Hermann Hose, dann kriegt man so ein Schild an der Tasche. Und man läuft da, wenn die Montageschulung oder was ich was ist, läuft man da 2 Tage mit rum. Und da steht mein Name drauf. Da steht, wenn da von mehreren Firmen sind, diese Montageschulung haben, da steht dann auch, von welcher Firma ich bin, da steht vielleicht sogar meine Handynummer drauf und weiß ich was alles. Meine E-Mail-Adresse? Haben wir damit ein Problem? Wir kommen nicht mal auf die Idee. Wir laufen den ganzen Tag mit dem Schild herum. Wir identifizieren uns ganz offen. Ich bin von Firma Siegers, ich bin Rudolfo Back-Pauls, ich weiß ich was, bin Montag 63 geworden. Also ich habe damit kein Problem. Wenn jemand Sie fragt, sind Sie verheiratet? Was ist meine Antwort? Na ja, so ein bisschen schon, aber nicht so ganz dolle, ne? Ich bin immer offen und... Nein, sicher sind wir verheiratet. Und wir sind begeistert. Bekennen ist doch das Natürlichste von der Welt. Es ist eine Frage der Treue und der Liebe. So gehört auch das fröhliche Bekennen zu Jesus Christus, zu unserem Glauben einfach dazu. Es ist Teil von uns. Es ist die Frage der Treue und der Liebe zu Christus. Wie kann das Bekennen konkret aussehen, könnten wir uns vielleicht fragen. Ich bin ein Christ. Ich gehöre zu Jesus Christus. Mir tut es so gut, wenn ich bei einem Kunde, und die Holländer sind ja so offen, die sind ja so nett, die sind so mitmenschlich. Du denkst jedes Mal, die wollen extra, weil du kommst, wollen die dich heute mal servieren. So das Gefühl hat man. Aber die sind so von Natur aus, die Holländer. Und das tut mir so gut, wenn ich dann morgens frühstück, also erst Kaffee, Jungs, erst Kaffee, und dann geht das, setze ich am Tisch, da schön am Tisch, am Esstisch, im Wohnzimmer oder im Esszimmer, und dann kriegt jeder einen Kaffee, ob du Milch oder Zucker willst, der eine will nur Zucker, der andere nur Milch, und so geht das dann her, und dann gucke ich so eine Runde und scanne den Tisch so ab, und dann liegt da ein Kalenderblatt oder eine Bibel, und das tut mir so gut. Dann frage ich den Kunden, sind Sie Christ? Und wie oft haben wir uns schon so gute Gespräche gehabt? Beten wir vor dem Essen zu Hause? Machen wir das im Restaurant auch? Machen wir damit deutlich, dass wir für die Gaben, die Gott uns schenkt, dankbar sind? Bei uns zu Hause müssen die Leute sich damit arrangieren. Wenn wir vor dem Tischgebet beten, wenn wir ein gemeinsames Gebet machen, wir immer zu Hause, das alle dabei. Und da müssen die Leute das machen. Wenn wir im Restaurant sind, brauchen ja wir das nicht so zu machen, aber wir können wenigstens ein stilles Gebet machen. Beziehen wir Stellung, wenn über den Glauben gelästert wird? Was sagen wir dann? Oder verlassen wir wenigstens den Raum, wenn es zu dreist wird? Und zeigen damit, da bin ich nicht einverstanden. Würden wir es akzeptieren, wenn die über mich, meine Frau, lästern würden? Oder über meine Kinder? Ich weiß nicht, was mit mir passieren würde, aber also das könnte der Letzte gehen. Also da wissen wir uns zu wehren. Aber warum nicht mit unserem Glauben? Das ist doch Teil von uns. laden wir Menschen in unserem lebendigen Gottesdienst, in unsere lebendige Gemeinde, die wir haben, wofür wir dankbar sind, auch gerne ein? Wie viele Menschen haben wir dieses Jahr eingeladen zum Gottesdienst? Bekennen ist eine Pflicht oder ist keine Pflicht, es ist Ausdruck der Liebe. Und es tut uns selber gut. Es stärkt meinen eigenen Glauben, meine Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich bekenne, weiß ich, wohin ich eigentlich gehöre. Ich erinnere mich selbst dann daran, an diesem großartigen Geschenk, was Gott mir einmal gemacht hat, dass ich in dieser Beziehung mit Jesus kommen durfte. Ich war damals 22. Mein Cousin wurde ermordet. Der war 5 Jahre. Ein Herzschuss. Aus dem Spiel heraus. Und meine Welt brach zusammen. Ich war eine ganz coole Socke. Ich war der größte Motocross-Fahrer. Ich war alles. Aber diese Nacht habe ich mein Leben Gott übergeben. Es ist gut für andere Menschen. Wie viele Menschen suchen nach einer tragfähigen Antwort für ihr Leben? Sie sind so in der Luft und sie werden niemals in die Kirche gehen oder in der Gemeinde, um nachzufragen, hast du nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mein Leben wieder auf die Reihe kriege, weil sie vielleicht an der Kirche enttäuscht wurden oder weil sie verspottet wurden, wenn sie in der Kirche gingen oder weiß ich was. Aber wir sind es, die eigentlich dafür sorgen müssen, dass diese Leute das hören. Matthäus Kapitel 5, in diese Bergpredigt, da hier haben wir im Vers 14 bis 16 haben wir so einen ganz schöne Verse. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann man von Weitem sehen. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einem Scheffel, sondern auf dem Leuchter. So leuchtet es das ganze Haus. So lasst euer Licht leuchten, sagt Jesus, vor den Leuten, damit die eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen und loben. Die gute Nachricht Gottes soll nicht eingeschlossen werden, sondern sie soll unter den Menschen gelangen. Und das ist das, was Paulus gemacht hat. Das hat sein ganzes Leben ausgemacht. Und da hat er versucht, auch zu motivieren und zu reden und immer wieder zu erklären. Und er hat versucht, den Timotheus mitzunehmen, den jungen Kerl, und und irgendwie zu motivieren, immer wieder vom Neuen. Ob viele Menschen hier in Gronau und in Umgebung das Evangelium hören, wird ein langes Ende von mir abhängen. Und ich möchte euch mitnehmen. Ich möchte euch einladen, ein Teil dieser Gruppe zu sein.